Liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Lebensfreude-Kongresstag. Ich begrüße dich, ich begrüße euch ganz herzlich. Und mit allen zusammen begrüßen wir ganz herzlich und freuen uns auf unsere heutige Interviewpartnerin und sagen ein herzliches Hallo zur Erna Hüls. Hallo, liebe Frau Hüls.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Vielen Dank auch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich jetzt auf das inspirierende Gespräch mit Ihnen. Bei Ihnen geht es um Lösungen fürs Leben. Da werden wir sicherlich ganz interessante Aspekte auch mit auf den Weg bekommen. Und ich gebe auch gerne gleich das Wort an Sie ab, damit Sie sich so vorstellen können und unsere Teilnehmer auch schon mal erfahren, wer ist Erna Hüls und was macht Erna Hüls denn überhaupt so?
Ja, das wird Ihnen selber ankündigen. Wenn ich selber sage, mein Name ist Erna Hüls, dann fällt mir immer sofort ein, dass ich dazufüge, und Erna ist kein Künstlername. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich tatsächlich auch heute noch E-Mails bekomme oder man mir am Telefon sagt, sagen Sie mal, wieso legen Sie sich so einen komischen Namen wie Erna zu? Ich heiße ja tatsächlich so. Meine Tante Erna ist kurz vor meiner Geburt gestorben. Und ja, ich bin jetzt 52 Jahre alt und bin seit 1999 Coach. Allerdings eigentlich schon seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit Menschen, mit Problemen, mit Lösungen. Also ich kann wirklich unheimlich gut Probleme lösen. Also nicht die eigenen, Sie wissen ja immer, wie das ist. Ne? Man kann es ja super für andere. Aber wenn ich höre, wenn ein Mensch irgendwie ein Thema hat, ein Problem hat, dann kommen da sofort Ideen, dann kommen da Inspirationen, dann kommen da gute Sätze, dann kommen da gute Lösungsansätze. Und das war immer schon so. Ich habe als junges Mädchen, ja, statt Ringelpilz mit Anfassen mit den Jungs in der Schule zu machen, habe ich mit denen auf dem Boden, auf dem Flur gesessen und habe mit denen Probleme gelöst. Aha. Und manchmal denke ich, Erna, was ist dir da in Gang? Aber das scheint einfach ein großer Teil meiner Persönlichkeit zu sein. Ich interessiere mich einfach für Menschen, habe dann Sozialpädagogik studiert und ich war in der Realschule immer so eine mittelmäßige Schülerin. Und als ich dann in der Fachoberschule war, da hatte ich auf einmal super Noten und ich denke, was ist das? Und ja, klar, ich denke, es liegt einfach daran, weil mir das im Blut liegt. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden, ich habe 7 Geschwister. Und das ist ja schon mal die beste Schulung. Da wird man schon mal mit viel konfrontiert, mit sämtlichen Themen, die das Leben so schreibt. Und darum ist mir das Studium und die ganze Auseinandersetzung mit den Menschen unheimlich leicht gefallen und hat mir unglaublich Spaß gemacht bis heute. Dann habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, dann bin ich eine Zeit lang Hausfrau und Mutter gewesen, Ehefrau bin ich auch seit vielen Jahren, das ist ja auch die beste Schulung, die man so haben kann. Das sind ja immer die Menschen, die man am meisten liebt und die einen am nächsten sind, die einen auch eben so auf die Palme bringen können, die Und danach, als die Kinder größer waren, habe ich in der Personalberatung wieder angefangen und habe da Coaching kennengelernt, Training kennengelernt und das hat mich unheimlich fasziniert im Vergleich zur Arbeit in der Psychiatrie. Und ich weiß, dass ich damals schon dachte, meine Güte, es muss doch Möglichkeiten geben, bevor ein Mensch psychisch krank wird, einzugreifen und da zu helfen. Ich weiß, dass ich damals in der Psychiatrie immer schon dachte, dass ich da schon Ideen kriegte, wenn der jetzt das und das gemacht hätte, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Also dieses Interesse an Menschen, was mich viel mehr begeistert als, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel Reisen, ne? Das war immer schon da und mache ich sehr gerne und fesselt mich das jetzt schon seit 30 Jahren und habe dann eine Ausbildung als Coach gemacht. Und das ist, wenn man einmal auf dem Weg ist, dann habe ich so spannende andere Lehrer kennengelernt, im Bereich Spiritualität, im Bereich Familienaufstellung, im Bereich systemischen Coaching, NLP. Und das Ganze mache ich jetzt seit 1999 als Selbstständige. Die ersten Jahre habe ich immer noch nach Stellenanzeigen geguckt und gedacht, so von wegen Lebensfreude, selbstständig und schaffe ich das und verdiene ich genug. Und als dann so die ersten, als es leichter wurde, also als dann die Leute auf mich zukamen und ich nicht ständig dieses Rad drehen musste, seitdem denke ich, nö, jetzt will ich nichts anderes mehr. Und diese Anfangszeit, das ist, glaube ich, heute noch, wenn man seinen Träumen und Zielen nachrennt, die schwierigste Zeit. Man muss einfach geduldig dranbleiben. Aber da ich immer wusste, das ist mein Ding, wusste ich auch, dass das mein Weg ist und dass ich da auch gut bin. Ich habe auch gemerkt, dass ich da gut bin. Und zwischendurch, weil ich immer gemerkt habe, mir fällt das Sprechen leicht. Und dann dachte ich, oh, dann habe ich Hör-CDs besprochen. Weil ich auch, es ist interessant, ich wurde immer gefragt, gibt es von Ihnen auch eine Hör-CD? Und ich dachte, oh, eine gute Idee. Ne? Also viele meiner Projekte sind entstanden, weil Menschen mich darauf angesprochen haben, genau wie das Buch. Ich habe dann also ein Buch geschrieben, auch das ist letztes Jahr veröffentlicht worden, ein Coach für alle Fälle. Und da sprach mich eine Frau mal an, ich habe 4 Fachartikel geschrieben. Ich sagte, Mensch, Frau Hüls, ich sammle Ihre ganzen Fachartikel schon seit einigen Jahren. Ich habe das fast 5 Jahre gemacht. Mhm. Ich habe da schon fast ein kleines Buch von. Ich dachte, ja, okay, das kann ich ja dann auch selber machen. Also so ist das ganz oft entstanden. Mhm. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit diesem Beruf. Mhm. Ich auch einen Beruf nicht trenne, auch nicht zwischen Arbeit und Beruf. Also Work-Life-Balance, was ist das? Wenn ich arbeite, lebe ich dann nicht. Wenn ich lebe, arbeite ich dann nicht. Mhm. Auch das ist sicherlich Teil einer meiner Erfolgsrezepte, dass ich da nicht trennen kann.
Ja. Ja, wenn man das tut, was man liebt, wenn man seiner Berufung folgt oder dem Ruf seiner Seele folgt, wie ich gerne immer sage, dann vergisst man ja auch die Zeit und dann ist jetzt nicht morgens 9 Uhr, oh, ich muss jetzt irgendwas arbeiten, sondern man ist ja mit dem Herzen und mit Freude dabei und das raubt einem ja keine Energie, sondern schenkt einem ja Energie. Das sind ja ganz andere Gegebenheiten dann eben auch. Nur, man darf natürlich auch Entscheidungen im Leben treffen, wie Sie ja auch mal eine Entscheidung getroffen haben. Ich gehe aus dem Angestelltenverhältnis raus und mache mich selbstständig. Und ich kann mir vorstellen, die ein oder andere, die sich da jetzt vielleicht ein bisschen angesprochen fühlt, die vielleicht tief in sich in der Richtung auch einen Wunsch verspürt, aber wo Ängste und Zweifel aufkommen, bin ich da gut genug und kann ich das und wie soll das funktionieren und. Würden Sie da ein paar Tipps mit uns teilen, wie man das am besten anpackt, beziehungsweise wie man denn auch mit diesen Ängsten und Zweifeln dann am besten umgeht, damit sie einen nicht beherrschen und man sich von seinem Weg abhalten lässt? Ne?
Das ist eine unheimlich gute Frage. Und wenn Sie mir die zu Anfang meiner Selbstständigkeit gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätte gesagt, können Sie mir nicht sagen, wie man das macht? Also insofern, das ist natürlich eine Frage, die jeden betrifft, gerade wenn man sich selbstständig macht. Also das, was ich immer gemerkt habe, was ich heute weiß, was ich damals nicht wusste, hinter unseren Träumen steckt auch immer das Talent. Mhm. Also ich hätte nicht zum Beispiel den Traum, Arzt zu werden oder Ärztin zu werden, weil wenn ich das hätte, wüsste ich, hätte ich auch das Talent dazu. Mhm. Ich habe auch nicht den Traum, Tänzerin zu werden, weil ich bewege mich nicht gerade wie eine Grazie, sondern wie eine deutsche Gretel halt. Ne? Aber ich habe immer den Traum gehabt, Coach zu sein und ich hätte das nicht, wenn ich nicht auch die Gabe hätte. Mhm. Also hinter unseren Gaben stecken die Aufgaben und hinter unseren Träumen steckt das Talent. Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt das hören, einen Traum haben, ein Ziel haben, dann hat das einen Grund und der Grund sind ganz oft die Talente, die Gaben und die Fähigkeiten dahinter. Mhm. Und denen gilt es zu vertrauen. Mhm. Was ich immer gemerkt habe, aber tief in mir, war, dass ich das kann und vor allem, dass ich das will. Und über diesen, sag mal, das betrachte ich als Kern, als Potenzial, da wo die Liebe ist, wo die Leidenschaft ist. Und darüber legt sich dann was. So eine Geschichte, wie man hat mir als Kind mal gesagt, zum Beispiel mein Vater hat gesagt, was willst du denn Sozialpädagogik studieren? Du willst ja, also ich glaube Sozialpädagogik, ist jetzt leider längst verstorben, habe ihn auch lieb, aber ich weiß, dass er so sagte, was willst du denn studieren? Du kriegst doch sowieso Kinder und wirst mal Hausfrau. Das heißt, über meinen Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen und meiner Berufung zu folgen, kam diese Geschichte und traut mir das gar nicht zu. Und überhaupt muss ich das? Und dann kam auch eine Geschichte von Angst, bin ich überhaupt gut genug? Das heißt, um das Potenzial wickeln sich Geschichten. Mhm. Und Geschichten sind nichts anderes als Schichten von Zweifeln und Ängsten. Die habe ich genauso gespürt wie jeder andere. Mhm. Aber ich habe intuitiv immer gespürt, dass das Potenzial in mir und in jedem Einzelnen steckt. Das heißt, man schaut sich diese Geschichten dann an. Ich habe mir die Ängste dann angeschaut. Erst, was ich versucht habe, ich habe versucht, sie wegzumachen. Oder sowas zu sagen wie, ich habe keine Angst, es geht mir gut, ich vertraue mir und so weiter. Das hat aber nicht funktioniert. Letztendlich der Schlüssel, mit Angst umzugehen, ist, sie sich anzuschauen und sie sich zum Freund zu machen und zu sagen, ah, warum bist du denn da? Was willst du mir denn damit sagen? Mhm. Weil es gibt ja zum Beispiel, es ist ja auch nicht ohne, wenn man sich selbstständig macht. Man geht natürlich ein Risiko ein, aber man geht auch ein Risiko ein, wenn man angestellt ist. Sobald sie aus der Haustür gehen, gehen sie ein Risiko ein. Mhm. Ich habe also gelernt, mir die Angst zum Begleiter zu machen. Ich habe gesagt, okay, du bist da, aber ich lasse mich trotzdem nicht aufhalten. Mhm. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man starke Gefühle, wo ja auch Angst zugehört, wenn man die versucht wegzumachen, kommen die nur durch die Hintertür wieder rein und bringen 3 große Brüder mit. Geht es immer schlimmer. Mhm. Manchmal habe ich dann gesagt zu meinen Ängsten, wenn ich jetzt auf Vorträgen war, habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr seid da, ihr könnt euch jetzt in die Ecke setzen und euch langweilen. Mhm. Das heißt, ich bin in einen inneren Dialog gegangen. Mhm. Und dann wurde das sehr viel besser. Mhm. Was nie funktioniert hat, war es wegzumachen. Weil dieses Thema Angst, das wissen nicht viele und sagen, ich habe Angst, ich habe Angst. Ja, ich habe auch Angst. Ja und? Ich gehe trotzdem weiter. Das ist ein Gefühl, was man hier irgendwie auch nicht wegdiskutieren kann. Also sich die Angst zum Freund, zum Begleiter machen, sie wahrnehmen und sie nicht, sich nicht davon aufhalten lassen. Und das Zweite, dieser innere Kritiker, den besonders Frauen ja haben, den kennen sie wahrscheinlich auch.
Ja.
Ich habe meine inneren Kritiker zu meinem Qualitätsmanager gemacht.
Weil
was sagt denn der Kritiker? Bist du gut genug? Und wissen Sie, es gibt immer Luft nach oben. Es gibt Leute, die sind besser, die sind schlechter als ich, aber Luft nach oben gibt es immer. Und ich habe dann, also ich gehe mit all den Gefühlen, die mir in den Weg stehen, immer in einen Dialog. Und ich höre mir an, was wollt ihr eigentlich sagen? Das mache ich aber auch erst, seit ich weiß, es nützt nichts, sie wegzumachen. Auch nicht wegzuaffirmieren oder wegzubeamen, sondern ich gehe mit denen in einen Dialog. Und ich höre dann, das hättest du besser machen können. Ja, wirklich, stimmt. Es gibt viele Situationen, die ich hätte besser machen können. Aber in dem Moment habe ich sie so gut gemacht, wie ich konnte. Und darum nenne ich meinen inneren, also Zweifler, kann ich nur jeden ermutigen, geben Sie dem einen anderen Job und sagen Sie dem, ah, du bist mein Qualitätsmanager. Schließen Sie Freundschaft mit Ihrer Angst. Und manchmal ist Angst ja auch begründet. So, dass es vielleicht, dass man wirklich nochmal drüber nachdenkt, ist das wirklich der richtige Weg. Also alles, alle Gefühle, die kommen, einladen, in den Dialog gehen und nicht wegmachen. Damit kriege ich die Dinge sehr gut, sehr, sehr gut in den Frieden, so will ich das machen, oder so löse ich das. Ich bin ja Lösung für einen Vater.
Ja, ja. Schön, das waren ja schon mal tolle Inspirationen, eine andere Art und Weise, sich das anzuschauen und in den Dialog zu gehen. Das nimmt ja schon mal ganz, ganz viel Druck raus und bringt Leichtigkeit da hinein. Sie haben vorhin noch die Talente angesprochen und die Aufgaben, das Potenzial, das so in jedem von uns ruht, die Träume, dass sich hinter jedem Traum auch ein Talent verbirgt. Nun gibt es ja auch Menschen, vielleicht haben wir ja auch da jetzt welche mit dabei, die sich so sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, von was ich träumen kann, sollte oder möchte, die also so viele Schichten, wie Sie es eben so schön beschrieben haben, über sich geladen haben, unbewusst, warum auch immer, die sich fragen, wie kann ich denn das jetzt erstmal abstreifen, dass ich da überhaupt zu meinen Gaben und Talenten finde, zu meinem Traum, zu meinem Lebenstraum, warum ich hier bin.
Oh, Sie stellen gute Fragen, Frau Bronner. Das ist ja die Schlüsselfrage dazu, weil ich kriege halt oft gefragt, rufen die Leute an oder schreiben E-Mails, ich weiß gar nicht, was ich will. Und ich glaube, dass wir auch in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo gerade Frauen, sag ich mal, wo es sich nicht gut anhört, wenn man sagt, ich will. Ich möchte bitte, kann ich sagen, aber ich will ist das eine. Also wir dürfen möchten, wir dürfen bitte gerne wollen, aber zu sagen, ich will, wobei ich nichts gegen Möglichkeit habe. Möglichkeit ist eine Tugend. Aber Ziele erreicht man damit nicht. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich weiß, was Sie meinen, weil gerade wenn Menschen sehr ihrem eigenen Potenzial sehr fremd geworden sind, haben die keinen Zugang zu ihren Zielen. Wozu sie aber immer Zugang haben, ist, in welchem Zustand will ich denn ankommen? Schauen Sie, ich frage dann, in welchem Zustand sind Sie jetzt? Wenn ich dann sage, ja, was wollen Sie denn beruflich? Ja, keine Ahnung. Wie wollen Sie denn leben? Ja, keine Ahnung. Was aber jeder Mensch weiß, ist, wie will ich mich fühlen? Das heißt, die Menschen, die jetzt zuschauen, sollten sich fragen, im Moment, wie fühle ich mich jetzt zum Beispiel unzufrieden? Und dann sage ich, wie wollen Sie sich denn in Zukunft fühlen? Also was ist der Zustand, der emotionale Zustand, den Sie erreichen wollen? Mache ich dann so einen Bogen und da steht dann, ja, zufrieden oder glücklich oder erfüllt oder innerlich ruhig. Das heißt, auf der linken Seite steht dann alles, wie ich mich jetzt fühle, und da hat jeder einen Zugang zu. Und da steht dann meistens gestresst, genervt und unausgeglichen und so weiter. Dann mache ich einen Pfeil und auf der anderen Seite steht dann ruhig, gelassen, friedlich und so weiter. Und das heißt, erstmal gucken, in welchem Gefühl will ich ankommen. Und dann entsteht erst der Weg. Und dann frage ich ab, da können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer abfragen, das, was ich jetzt tue, bringt mich das in die Ruhe und in den Frieden. Und das kann man sehr schön sofort daran sehen. Und dann kann ich auch zum Beispiel fragen, ja, der Job, den Sie jetzt machen, bringt er Sie in die Ruhe? Naja, der Job schon, aber mein Kollege nicht. Und dann kann man, dann sieht man zum Beispiel, aha, es ist vielleicht gar nicht der Job, es ist dann eine Beziehungsstörung.
Okay.
Und so kommt man dann den Dingen näher, die man verändern möchte. Man kriegt den Zugang aber nicht, wenn man anfängt bei dem, wo will ich eigentlich hin? Also bei den, sag mal, ein Haus, ein anderer Job, andere Partnerschaft. Mhm. Aber ich kann mich immer fragen, wie will ich mich fühlen? Mhm. Und dann abgleichen, welchen Weg muss ich denn gehen, um da anzukommen? Mhm. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und wir haben das total gut erkannt, wenn ein Mensch voller Geschichten ist, weiß der nicht, was hier ist. Mhm. Aber er weiß immer, wie er sich fühlen will. Mhm. Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie wollen in Urlaub fahren, und Sie sagen, ja, Sie wollen nach Korfu. Oder Kreta, sagen Sie mal, wo Sie gerne in Urlaub fahren, Beispiel.
Ich?
Ja.
Ja, weiß nicht, bleiben wir bei dem Beispiel Korfu.
Genau. Dann sagen Sie ja meistens, ja, warum wollen Sie nach Korfu? Dann sagen Sie ja, ja, weil ich möchte, da ist die Sonne, das Licht so schön.
Ich war noch nie in Griechenland, so zum Beispiel. Ja, okay. Na?
Oder mir gefallen die Griechen so, die haben alle so nette Beine und so, können so nett lächeln und so weiter. Das heißt, deswegen fahren sie nach Korfu, mhm, weil das ein Bedürfnis erfüllt. Mhm. Und der Weg ist dann, Korfu. Und das ist etwas, was jeder für sich erspüren kann. Mhm. Was will ich fühlen in meinem Leben? Was will ich, was gibt mir Freude? Mhm. Und also im Grunde zäumt man das Pferd von hinten auf. Mhm. Und dann guckt man, was brauche ich dafür? Mhm. Was brauche ich? Da finden die wenigsten einen Zugang. Mhm. Aber wie will ich mich fühlen? Das funktioniert.
Perfekt, wunderbar, total plausibel und total einfach auf diesem Weg, nur gewusst wie.
Ja.
Schon ist die Lösung da, Lösung fürs Leben. Eine Lösung fürs Leben haben wir jetzt schon mal, perfekt. Die nächste Lösung, auf die ich gerne eingehen würde, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kommt die nächste Schicht, die ich da gern aufwickeln würde. Das ist das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, auch diesen Weg zu gehen.
Ja.
Wie komme ich dahin? Wie komme ich zu mehr Selbstbewusstsein? Das ist ja auch ein Thema von vielen, die sagen, Mensch, Ihr Beispiel jetzt, die Erna Höls, wenn ich die auf der Bühne stehen sehe, welche Ausstrahlung die hat, wie selbstbewusst die da steht und spricht und. Ich hätte auch gern so viel Selbstbewusstsein. Zum Beispiel, wie komme ich auf diesen Weg? Jetzt nicht unbedingt, ich möchte damit nicht sagen, dass jeder den Wunsch hat, auf der Bühne zu stehen. Ich soll das nur mal an einem Beispiel in vielen Lebenslagen, wo es einfach an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und ein bisschen mangelt.
Ja, das ist eine schöne Frage, weil, wissen Sie, das ist, wenn man Menschen sieht, was sie machen, ich habe Selbstbewusstsein, aber ich habe das nicht immer. Mhm. Mein Selbstbewusstsein rutscht manchmal auch in den Keller. Mhm. Mein Selbstvertrauen rutscht manchmal auch in den Keller. Ich weiß aber, wie ich es wiederkriege. Und wissen Sie, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist ja einfach, wenn alles gut im Leben läuft. Mhm. Also dann kann das jeder. Mhm. Und es hat eine Zeit lang in meinem Leben gegeben, da war ich super selbstbewusst und hatte hohes Selbstvertrauen. Und ich weiß noch, dass dann mein Mann seinen Job verloren hatte, die Firma ist leider insolvent gegangen, die wir hatten. Und dann war ich auf einmal gefordert, wieder in die Vollen zu gehen. Mhm. Und ich kann sagen, mein Selbstvertrauen wurde in dem Moment erst richtig auf die Probe gestellt.
Mhm. Mhm.
Also Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, wenn alles super läuft, ist es keine Kunst, das kann jeder.
Mhm.
Aber wenn man wirklich richtig auf die Probe gestellt wird, also wenn man fragt, jetzt, kann ich mir wirklich vertrauen, kann ich meinen Fähigkeiten vertrauen, funktioniert das?
Mhm.
Dann sind wir erst wirklich gefordert.
Mhm.
Und das ist auch die wirkliche Herausforderung. Und den Weg, den ich gefunden habe, und das ist, finde ich, ein relativ einfacher Weg, gerade wenn es um Selbstbewusstsein geht, das war mir erst auch gar nicht bewusst. Wenn man das Wort Selbstbewusstsein sich mal anschaut, mhm, dann sind es ja drei Wörter. Selbst ist ein anderes Wort für ich.
Mhm.
Bewusst kommt von Wissen oder ich weiß.
Mhm.
Und Sein, also ich bin, ist die erste Form von Sein. Also eigentlich heißt es, ich weiß, wer ich bin.
Mhm.
Und wer ich bin, weiß ich immer. Und wer ich bin, kann ich auch nicht verlieren. Was ich habe, sonst hieß es ja selbstbewusst haben, was ich habe, kann ich verlieren.
Mhm.
Also ich kann mein Auto, mein Haus verlieren. Aber wer ich bin, zum Beispiel kreativ, freundlich, liebevoll, redegewandt, ja klar, ich kann meine Gesundheit verlieren. Aber ich meine, ich spreche jetzt von Eigenschaften. Und da habe ich zu der Zeit angefangen, mir eine Liste zu machen, wer ich bin.
Mhm.
Und egal, was in meinem Leben um mich herum passiert ist, das, diese Liste, die hatte ich immer bei mir. Und ich bin selbstbewusst, aber manchmal bin ich es nicht. Und dann habe ich auf meine Liste geguckt und denke, ach, alles noch da.
Mhm.
Das ist wie die Sonne, die ist ja auch immer da, nur manchmal sind Wolken davor.
Mhm.
Vor meinem Selbstbewusstsein sind auch manchmal Wolken davor. Und trotzdem kann ich es nicht wirklich verlieren.
Mhm.
Das heißt, wenn es Menschen gibt, die an Selbstbewusstsein mangeln, dann fragen Sie mal einen Menschen Ihres Vertrauens, also Vertrauen jetzt nicht Ex-Partner, mit dem man im Stress ist oder so, ne? Sondern einen Menschen Ihres Vertrauens, mit welchen Stärken siehst du mich?
Mhm.
Und dann lassen Sie sich das mal auf den Zettel aufschreiben. Das mache ich zum Beispiel sehr oft zu Beginn eines Coachings. Das mache ich gar nicht so sehr, weil ich wissen will, welche Stärken der hat. Sondern ich will den Glanz sehen in den Augen dieser Menschen, wenn die diesen Zettel auspacken und dann vorlesen, was Angehörige oder Partner denen geschrieben haben. Und dann kriegen die so große Augen und sagen, ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin. Und das ist das. Und wenn ich dieses Selbstbewusstsein sehe, wer bin ich? Und das, darauf gründet sich das Vertrauen. Weil zum Beispiel auf meine Kreativität kann ich immer vertrauen. Auf meine, die Menschen, die ich um mich habe, kann ich immer vertrauen. Auf meine eigene Kraft kann ich immer vertrauen. Ich weiß noch lange nicht, ob mein Auto morgen noch da ist, ob mein Partner morgen noch da ist, ob meine Kinder gesund sind, ich gesund bin. Aber alles, was da ist, an Stärken, an Fähigkeiten und dass ich darauf vertrauen kann, das weiß ich. Und das weiß ich auch in Krisenzeiten. Und wenn ich anfange zu wanken, und das passiert mir auch heute noch, nur weil ich auf der Bühne stehe, nur weil Menschen auf der Bühne stehen, heißt das noch lange nicht, dass die immer voller Selbstbewusstsein sind. Sonst hätte so jemand wie Marilyn Monroe sich nicht umgebracht. Jemand wie Robin Williams, den ich wirklich vergöttert habe als Schauspieler. Wie viele sehr, sehr wohlhabende Menschen, wunderschön, sehr reich, haben alles, was sie brauchen, nehmen sich das Leben. Wenn das Leben auf der Bühne oder im Reichtum oder in Schönheit ein Garant für Erfolg wäre, wären alle diese Menschen glücklich. Das habe ich ein bisschen ausgeholt, aber habe ich die Frage beantwortet?
Ja, perfekt.
Okay, wunderbar. Also das meine ich damit. Dieses, und dann habe ich eine Zeit lang, fast über Jahre, ein Erfolgsjournal geführt. Das ist echt kein Witz, das ist so ein dickes Buch. Und ich habe jeden Abend drei Dinge eingetragen, die mir gut gelungen sind. Und wenn das so Sachen waren wie, so zum Beispiel, ich war immer abends sehr müde, als die Kinder kleiner waren. Und dann habe ich gesagt, ich habe es geschafft, den Kindern eine Geschichte vorzulesen. Oder ich habe mich heute gesund ernährt. Und wenn ich dann mal, wenn mal Zweifel kamen, habe ich mir mein Erfolgsjournal genommen, habe reingeguckt und gesagt, ach gut, okay, hast du geschafft. Und so hole ich mich dann aus diesem Tal wieder raus. Und das geht heute schnell. Das ging früher langsam. Heute falle ich auch selten da raus. Aber ich komme sehr schnell wieder rein.
Ja, wenn man das ja auch so macht, wie Sie es uns gerade mitgeteilt haben, dann mache ich mir das ja auch zur Gewohnheit. Und alles, was zur Gewohnheit geworden ist, ist zunächst mal anstrengend, aber irgendwann wird es einfach zur Gewohnheit und dann ist es weniger anstrengend. Wie als wir in der Schule unsere ersten Wörter, weiß ich, Rollschuhe geschrieben haben, war das total anstrengend und heute schreiben wir das halt einfach. Und so ist das ja in den Bereichen eben auch. Und was Sie eben angesprochen haben, im Hinblick auf die Gesundheit, ich weiß nicht, ob ich morgen noch gesund bin, wenn ich das mir beherzige, was Sie gerade mit uns geteilt haben, ich glaube, da wird auch so viel Energie freigesetzt, dass das ja auch nochmal einen positiven Einfluss auf meine Gesundung, auf meine Gesundheit hat. Denn ja, wenn ich auf dem Holzweg unterwegs bin, dann mangelt es mir an Lebensfreude und letzten Endes dann irgendwann auch an Gesundheit, weil der Körper sich nicht wirklich wohlfühlt und mir da Botschaften schickt über die Seele, um es mal so auszudrücken. Ne?
Ich habe mal von irgendjemandem gehört, ich weiß nicht, wer es war, der hat gesagt, wenn wir körperliche Beschwerden haben, ne? Geh du voran, sagt die Seele zum Körper, genau. Auf mich hört sie nicht.
Genau.
Und jetzt bin ich ja keine Medizinerin oder Heilpraktikerin, aber wenn ich mit Menschen spreche und die sagen mir, ja, ich habe schon seit 20 Jahren Rückenschmerzen oder habe schon einen Herzkasper seit 10 Jahren. Und, über den Herzkasper kann man dann sprechen, aber über das, was die Seele bedrückt, nicht. Natürlich kann ich nur empfehlen, mitteilen heißt ja nicht umsonst mitteilen, man teilt einfach seine Dinge mit einem anderen Menschen.
Ja.
Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass das vielen Leuten mangelt. Ich bin manchmal erschrocken, dass ich einen Klienten habe, die mir sagen, ich bin einfach froh, dass ich mal mit jemandem so offen reden kann. Und ich leben in einer Partnerschaft, leben in Freundeskreisen. Und denke ich, puh, das scheint ein weit verbreitetes Phänomen zu sein und für die Menschen auch. Ja, das ist was kränkt, macht krank. Und wenn man über Kränkung nicht sprechen kann, mit demjenigen, der sie verursacht hat, da ist, glaube ich, noch eine Menge zu tun. Aber da dienen ja auch solche Kongresse wie die, die Sie jetzt ins Leben rufen.
Genau, und auch Coaches, wo man dann hingehen kann und da erstmal ein Ohr hat und auch vielleicht auch mal zum ersten Mal im Leben kommunizieren lernt, wenn man sich einer dritten Person anvertraut, um dann daraus auch wiederum den Mut zu schöpfen, im eigenen Kreis mal von Herzen zu kommunizieren. Ne? Ja.
Genau.
Zwei tolle Lösungen haben wir jetzt schon. Eine dritte Lösung ist mir währenddessen jetzt noch so in den Sinn gekommen, die vielleicht auch den einen oder anderen beschäftigt. Das ist das Thema Urvertrauen. Das spiegelt ja da auch mit rein. Ich glaube, so ein gewisses Potenzial an Urvertrauen ist auch in jedem von uns angelegt, aber auch verschüttet. Und dieses Urvertrauen gilt es ja auch ein Stück weit, um meinem Herzen da zu folgen, nochmal zum Vorschein zu holen. So auch nach dem Motto, das Leben meint es gut mit mir. Da haben wir ja so viele Glaubenssätze, das Leben ist kurz und beschissen, das Leben ist eine harte Schule und. Wie wandle ich denn diese Glaubenssätze um, damit ich so mein tiefstes Urvertrauen ins Leben, dass das Leben es gut mit mir meint und wirklich, wenn ich mich mal auf den Weg begebe, mir Türe und Toren geöffnet werden, um weiter den Weg dann kraftvoll zu beschreiten. Das habe ich ausgeholt. Thema Urvertrauen.
Wunderbar, habe ich gut verstanden, weil ich bin, es sind schön, welche Fragen Sie stellen. Wissen Sie, so als Coach stelle ich fest, dass es Menschen gibt, die gute Gründe haben zu sagen, das Leben meint es nicht gut mit mir. Das muss man einfach mal sagen. Ich höre Geschichten, da denke ich, das kann nicht wahr sein. Von als Kind angekettet an die Heizung, von fünfjährigen Mädchen, die älteste Schwester von einem behinderten Bruder zum Beispiel werden und die dann, wo der Vater geht und wo die Mutter arbeiten geht und die Fünfjährige muss auf einen behinderten Bruder aufpassen und es passieren schlimmste Dinge. Ja. Und dass solche Menschen natürlich erstmal denken, naja, das Leben meint es nicht gut mit mir. Wie soll ich auch? Das ist natürlich auch verständlich. Es gibt auch Grenzfälle, da bin ich als Coach nicht mehr zuständig, die vermittle ich auch weiterhin an Psychotherapeuten. Was ich aber immer machen kann, ist, dass ich, und das ist für mich ein Schlüssel für Lebensfreude und Lebenszufriedenheit, ist erstmal das Akzeptieren. Und ich höre mich oft in den Coachings sagen, bevor Sie jetzt sich dran machen, etwas zu verändern, weil die meisten Leute, genau wie Sie sagen, Ärmel hochkrempeln, sagen Sie mir mal, was ich jetzt tun kann, damit das alles anders wird. Mhm. Und wenn ich mir dann die Geschichten anhöre und ich spüre, dass jemand überhaupt noch nicht annähernd bei seinem Potenzial ist, sondern vollkommen hängt in einer Geschichte, gleichzeitig sagt, die Geschichten gehören alle nicht zu mir, mit denen habe ich nichts zu tun, die sind überhaupt blöd, die gehören nicht zu meinem Leben, ich will sofort dahin.
Ja.
Und dann erstmal in das Akzeptieren zu kommen, zu sagen, es ist so, wie es ist.
Mhm.
Und das ist manchmal schon der erste und wichtigste Schritt. Mhm. Da fließen auch die meisten Tränen.
Mhm.
Weil viele dann zum ersten Mal dahin schauen, warum sie nicht im Urvertrauen sind.
Mhm.
Und das, was ich dann als zweiten Schritt mache, was ich auch empfehlen kann, ist, dass man sich immer fragt, welche Qualitäten habe ich entwickelt aufgrund dieser Lebensgeschichte.
Mhm.
Und bei dieser Frau zum Beispiel, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die hat ein unheimlich hohes Einfühlungsvermögen, das heißt, die hatte, wie gesagt, einen behinderten Bruder und die kann Dinge spüren, noch bevor jemand was sagt.
Mhm.
Hat ein sehr hohes Verantwortungsgefühl, kann sich sehr schnell in andere Menschen hineinversetzen, ist sehr, sehr gut im Führen von Menschen gewesen, weil sie von Anfang an den ganzen Haushalt mit fünf, das muss ich mal überlegen, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber nur mal so als Beispiel. Und dann entwickeln Menschen zum ersten Mal sowas wie, ich stelle mir das wie eine Waage vor, hier ist das Schicksal und die meisten haben das Gefühl, mein Schicksal ist so schwer, das ist jetzt nicht ausgeglichen.
Ja.
Und wenn ich dann mal auf die andere Waagschale schaue und sage, was ist denn an Qualität daraus erwachsen?
Mhm.
Und irgendwann, das dauert eine Zeit, irgendwann haben wir das Gefühl, ja, allmählich gleicht sich die Waage aus. Aber dann ist man noch lange nicht im Urvertrauen. Wissen Sie, das ist, merken Sie, das ist so eine Geschichte, eine Schicht nach der anderen, sich anschauen, liebevoll anschauen, liebevoll akzeptieren und dann kommen die zum ersten Mal in sowas wie, ja, ich kann dem Leben mit diesen Fähigkeiten vertrauen und kann daraus was Gutes machen.
Mhm.
Und was dann geschehen muss, ist der Frieden mit den Eltern.
Mhm.
Ohne den geht es.
Mhm.
Wenn ich aber einen tiefen, ich muss meine Eltern nicht lieben, ich muss sie nicht toll finden, aber ich muss Frieden haben.
Mhm.
Solange Menschen sagen, meine Mutter hat doch damals und mein Vater hat doch damals, das ist wie, als wenn, sagen wir mal, ein Kirschbaum sagen würde, guckt runter und sagt, mit dem Stamm da unten habe ich nichts zu tun, den lehne ich auch ab und wundert sich, dass er nicht wachsen kann.
Mhm.
Das heißt, es gibt ja dieses wunderbare Buch, ohne Wurzeln keine Flügel.
Ja, von Bernd Ulsa.
Ja, das heißt, ich brauche Wurzeln, um wachsen zu können.
Mhm.
Ich habe da ja auch mal eine Sendung zu machen, vielleicht darf ich das noch eben einfügen.
Ja,
also das, was ich jetzt sage, Es gibt einen YouTube-Kanal, wenn Sie da Erna Hüls eingehen, da habe ich fast 60 Fernsehsendungen gemacht, alle zu den unterschiedlichsten Themen, eben auch ohne Wurzeln keine Flügel.
Toll.
Wo ich das auch nochmal dargestellt habe, wenn ich keine Anerkennung für meinen Stammbaum habe, darum finde ich das Bild mit dem Baum auch so gut, dann knicke ich sehr schnell um. Und so ein Baum, ein Stamm kann Risse haben, der kann auch nicht schön sein, der kann auch schwierig sein, aber ich muss sagen, das ist meine Wurzel, das ist mein Stamm und ich mache jetzt was Gutes daraus. Weil die Menschen mit mangelndem Urvertrauen, ich wage das mal zu behaupten, schieben das fast immer auf andere. Beliebteste Täter sind die Eltern, nicht ja nahe, die Eltern haben, aber dass Eltern auch nur Gefangene ihres Schicksals sind, bedenken wir oft nicht. Also meine Eltern, mein Vater zum Beispiel, war auch im Krieg. Und wir kennen aus der Arbeit, die Bert Hellinger ja hier ins Leben geführt hat, wie beeinträchtigt dadurch ein Leben sein kann.
Ja.
Und das muss man einfach wissen. Oder als Laie weiß man das nicht. Aber wenn ich es dann widerspiegel und dann schauen Sie mal auf das Schicksal Ihrer Mutter und dass ich dann Geschichten höre. Oft wiederholen sich diese Lebensläufe ja. Und wenn ich dann sagen kann, schauen Sie innerlich mal zu Ihrer Mutter und sagen Sie Ihrer Mutter mal, Mama oder Mutti, ich mach's wie du. So ein Satz ist schon unglaublich. Dann sehen die, oh. Und dann kommt ein Mensch allmählich in sein eigenes Urvertrauen. Und der Weg ist für einige leichter, weil die vielleicht nicht so viele Schichten haben.
Ja.
Und für andere sind eine Menge Schichten drumherum. Und es kommen auch oft Leute zu mir, die sagen, Frau Holz, diese eine Stunde bei mir hat mir mehr gebracht als diese 3 Jahre Psychotherapie. Ja, aber ohne diese 3 Jahre Psychotherapie wäre das vielleicht nie in dieser Stunde so gegangen, weil das die Basis, weil da die Basis gelegt wurde. Ich darf dann so ich darf ja als Coach den Spiegel vorhalten. Wenn jemand aber in einer Depression steckt oder in einer schweren Krise, dann muss man ja sehr achtsam damit sein. Darum geht das in meiner Arbeit scheinbar schnell, aber auch nur, weil meistens die Menschen, die zu mir kommen, schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Manchmal auch nicht. Und da muss ich auch sagen, ich kann Ihnen nur sagen, wo es lang geht und ich den Weg müssen Sie selber gehen.
Ja. Und das Ganze als Prozess einfach sehen.
Definitiv.
Aber im positiven Sinne, dass man jetzt teilweise endlich sich auf einen anderen Weg begeben hat und sich seinem Selbst, seinem Herzen, seinem Vertrauen, seinem Selbstbewusstsein einfach nähert. Und wenn man auch das ganze Ziel noch nicht sieht, der Weg ist das Ziel, um es auch mal so auszudrücken.
Genau.
Das
wie Sie das sagen, das Selbstbewusstsein zu nähren, genau darum geht es. Das selber zu füttern und zu nähren und nicht zu warten, meine Mutter muss, mein Vater muss, mein Partner muss, meine Kinder müssen, mein Chef, sondern das habe ich auch lernen müssen, mich selber emotional gut zu nähren. Dann kann ich auch gut was weiterfließen lassen.
Und genau wenn ich, was Sie ja auch so schön geschildert haben, ich muss meine Eltern oder die Menschen, die mich verletzt haben in meinem Leben, das können ja auch andere aus dem Umfeld gewesen sein, ich muss sie nicht lieben, aber ich sollte in den Frieden mit ihnen kommen. Das ist der entsprechende Unterschied. Und dann werden einfach andere Energien freigesetzt und ich kann mich da auf einen anderen Weg begeben. Jetzt haben wir 3 wunderbare Lösungen fürs Leben von Ihnen bekommen, 3 wunderbare Anleitungen. Sie haben mir zu Beginn, als wir uns noch kurz unterhalten haben, verraten, dass Sie noch ein ganz besonderes Goodie für unsere Teilnehmer haben, was Sie da gerne noch zur Verfügung stellen würden. Fürs Kongresspaket, wer da Interesse hat und noch mehr auch von Ihnen wissen möchte. Aber da gebe ich auch noch mal gerne direkt an Sie ab. Das können Sie viel besser formulieren, als ich das jetzt kann.
Sehr gerne. Ich habe im letzten Jahr mein Buch veröffentlicht, Ein Coach für alle Fälle. Das ist das Buch zur Sendung.
Zeigen Sie es ruhig mal richtig. Ein Coach für alle Fälle. Ja, okay.
Lösung fürs Leben, genau. Ja, das ist mir wirklich zufällig, eingefallen. Ich habe beim Regionalsender das war 2004 oder 2005, da war ich bei Vera am Mittag eingeladen. Das war damals noch so eine Sendung, die Vera in Szenen, als Lebensexpertin. Und ich komme dann nach Berlin in das Studio, und sitze so und denke, das finde ich aber spannend. Ich habe gedacht, das kann ich auch. Und ich habe gedacht, das will ich auch, weil mir das so einen Spaß gemacht hat. Entschuldigung, muss ich mal irgendwas anschauen. Ich dachte, wow, das ist so klasse. Das hat so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, wo ist ein Fernsehsender, wo ich diese Sendung auch machen kann? Und dann habe ich einen gefunden und habe dann diese Fernsehsendung, die man jetzt bei YouTube sehen kann. Und der Titel war, ja, es gab in meiner Zeit diesen einen Coach für alle Fälle. Ne? Jetzt eben ein Coach für alle Fälle. Und so ist auch das Buch entstanden. Und das hat 52 Überschriften, 52 Kapitel. Und ich stelle den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerne die Essenzen, diese 52 Essenzen aus dem Buch zur Verfügung. Also praktisch so die Top-Tipps, meine Top-Tipps für meine Top-Lösung fürs Leben zusammengefasst auf den Punkt gebracht, für jede Woche ein, und das kann einen dann das ganze Jahr begleiten.
Wunderbar. Dann gibt es keine Ausreden mehr, weiter auf seinem eigenen Lebenslösungsweg zu bleiben und mehr Lebensfreude zu genießen und Gesundheit und Glück und Erfüllung eben ins Leben fließen zu lassen und ein großes Jahr hier zum Dasein auf Mutter Erde sagen zu können. Schön. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese tollen Lösungen, die Sie mit uns geteilt haben und natürlich auch noch für das Goodie, das wir dann ins Paket gerne mit reinpacken. Und ja, wir beide bedanken uns natürlich auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ihr Dabeisein, für ihr Interesse. Wir wünschen uns allen gemeinsam ein weiteres freudvolles Dasein. Die Lösungen haben wir jetzt, wie es geht, von Ihnen erfahren. Und wünschen alles, alles Liebe und Gute und sagen Tschüss, die Irmgard Bronder und die Erna Hüll. Tschüss.